war er ja wie alle Väter. Ich kann das nicht sagen. Ich hatte ja nur den einen und keine Vergleichsmöglichkeit. Allerdings war er gläubig. Nun, das merkte man nicht sofort, da er viele komische Dinge tat, die nicht dazu passten, nicht ins Klischee passten. So sprach er zum Beispiel ständig irgendwelche wildfremden Menschen an und kam mit ihnen ins Gespräch. Das war mir als Kind schrecklich peinlich. Doch manchmal erzählte er aber auch von seinem Glauben. Das war mir auch peinlich. So wie er Gott in seinem Leben erfahren hatte. Unmittelbar und unprätentiös. Und als es dann schließlich so weit war und er wohl spürte, dass er gehen musste, er mit dem Notarztwagen abgeholt wurde, da machte er etwas sehr, sehr Komisches. Etwas, was er sonst nie gemacht hatte. Er hob seine Hände hoch und wiederholte nur immer wieder einen Satz: Ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an Jesus Christus. Im Grunde ist damit ja eigentlich alles gesagt. Denn wenn man alle Vorurteile gegenüber Religion und Kirche mal außer Acht lässt, dann reduziert sich Glaube doch im Wesentlichen genau auf diese eine Kernaussage. Nämlich, dass Christus zur Vergebung unserer Schuld gestorben ist und wir durch den Glauben an ihn zu Kindern Gottes werden. Und genau davon hat Paulus schon bereits vor 2000 Jahren gesprochen, so in seinem Brief an die Gemeinde zu Rom. Ich lese den Text zur heutigen Predigt, er steht im Römerbrief, Kapitel 1, und es sind die Verse 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft, die selig macht, alle, die daran glauben, die Juden zuerst, aber auch die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in den Glauben, wie denn geschrieben steht beim Propheten Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Hand Gottes ergreifen, sich retten lassen, das ist es, worauf es ankommt. Aber da gibt es doch noch moralische Werte und den sogenannten gesunden Menschenverstand. Gut, man macht vielleicht nicht alles richtig im Leben, aber Jesus, wieso kann denn nicht jeder selbst versuchen, seinen individuellen Weg zu finden? Warum muss es unbedingt Jesus Christus sein? Diese oder ähnliche Denkweisen scheinen so viel besser in das Muster unserer Zeit, in eine Zeit der Selbstbestimmung und Emanzipation zu passen. Doch war dies früher, als Paulus diesen Brief schrieb, etwa anders? Nun nennt man diesen Brief zwar Römerbrief, doch eigentlich schreibt Paulus den Brief, wenn man es ganz genau nimmt, ja zunächst gar nicht an die Römer. So bestand die Gemeinde in Rom seinerzeit im Wesentlichen erst einmal aus Exiljuden. Und zwar waren dies jene Juden, die größtenteils zuvor in Jerusalem bei der berühmten Pfingstpredigt des Petrus zum Glauben gekommen waren. Später dann allerdings sind die eigentlichen Römer zur Gemeinde dazugestoßen. Und umgekehrt sind, wenn Paulus weiter in dem Zusammenhang von Griechen spricht, dann hier nicht etwa die Griechen im Speziellen, sondern eher die Bewohner des gesamten Mittelmeerraums bzw. der für Europa damals bekannten Welt gemeint. So ging der christliche Glaube zwar zunächst von den jüdischen Gemeinden aus, Paulus hatte zu diesem Zeitpunkt offensichtlich bereits tatsächlich aber diese unglaublich kühne Perspektive entsprechend des Missionsbefehls Christi, dass letztlich wirklich alle Länder, alle Nationen und alle Menschen mit dem Evangelium erreicht werden sollten. Denn es, also das Evangelium, ist eine Kraft Gottes, die der selig macht, alle, die daran glauben. lasst uns zudem zum besseren Verständnis einen kurzen Blick auf die Stadt Rom zur damaligen Zeit werfen. So war sie ja nicht nur die Hauptstadt des Römischen Reiches, sondern im Grunde die Hauptstadt der gesamten bekannten Welt, was ihr den Namen ewige Stadt und Redewendungen wie alle Wege führen nach Rom einbrachte. Rom hatte um das Jahr 70 nach Christus vermutlich bereits sage und schreibe 1 Million Einwohner. Man könnte auch durchaus sagen, dass die Römer zu ihrer Zeit fast allen anderen Kulturen überlegen waren. Zumindest glaubten sie das selbst von sich. So verachteten sie im Grunde, außer den Griechen vielleicht, die meisten anderen Völker als minderwertige Barbaren. Auch wenn Rom inzwischen längst seine Macht und Bedeutung verloren hat, können wir uns vielleicht vorstellen, wie die Menschen damals tickten, wie sie dachten, wie selbstbewusst, wie stolz sie waren. Ihre Kaiser waren den Göttern gleichgesetzt. Jede Person, egal ob Römer, Freier oder Sklave, auch Juden und Christen, mussten sich vor ihrem Standbild verbeugen, wo immer sie es in Rom antrafen. Die Verfolgung der Christen, sie lag bereits in der Luft. Und doch sollte nur 400 Jahre später unter Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben werden. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, bekommt unter diesen Aspekten langsam eine andere Bedeutung. Und vielleicht verstehen wir, dass diese Botschaft eines liebenden Gottes aller Menschen damals mindestens so revolutionär und ungeheuerlich war wie heute. Und da noch ein Glaube, der in seinem Wesenskern auf Liebe, Vertrauen und Vergebung basierte. Zur Verkündigung einer solchen Überzeugung gehörte Mut. Das war doch alles viel zu einfach, zu naiv. So war dies vermutlich für den normalen Römer zunächst vollkommen abwegig. Und dann kam hinzu, dass dies alles noch seinen Ursprung in den Juden hatte, einer kleinen, aufmüpfigen Minderheit, fernab, weit, weit weg aus einer vollkommen bedeutungslosen Provinz am Rande ihres Imperiums. All das passte nicht ins Muster der Zeit. Zudem sollte man noch seinen Charakter ändern, sanftmütig, ja noch schlimmer, demütig und liebevoll werden. Und das als stolzer Römer. Ja, wer bin ich denn, wo uns doch die ganze Welt zu Füßen liegt? So oder ähnlich mag damals wohl so mancher Römer gedacht haben. Nun liegt all dies ja auch inzwischen viele, viele Jahre zurück und das römische Imperium ist längst untergegangen und doch ist die menschliche Hybris, der menschliche Hochmut geblieben, ist im Gegenteil schwer im Kommen, ist en vogue, mehr als je zuvor, ja ist bis heute anscheinend unausrottbar. Dass Christus für mich am Kreuz meine Schuld bezahlt haben soll? Ich brauche doch niemanden, der für mich meine Probleme löst. Dafür bin ich selbst verantwortlich. In einer Zeit der empirischen Faktenanalyse, Selbstbestimmung, Medien und Reizüberflutung und des technischen Fortschritts sich da allein auf das Gnadenprinzip Gottes verlassen? Entschuldigung, aber wer sind wir denn eigentlich? Deutschland, das Land der Alleskönner, der Do-it-yourself-Maker. Die Probleme, die ich mir eingebrockt habe, die löse ich gefälligst selber. Deutschland, auch das Land des kategorischen Imperativs eines Immanuel Kant, des Humanismus. Wir wissen doch, was moralisch richtig und was falsch ist und wir sagen es der Welt, Deutschland, das Land der Doppelmoral, der Querdenker, Deutschland, das Land des Wandel durch Handel und Deutschland, das Land der doppelten Verneinung nach dem Motto, ach, eigentlich geht's mir doch gar nicht so schlecht. Deutschland, das Land der sogenannten Rückversicherung, der Versicherung für Versicherung. Lieber nehme ich erst gar kein Geschenk an, damit ich nicht in der Schuld des anderen stehe, um später etwas im gleichen Wert zurückschenken zu müssen. Und dann kommt Paulus daher und behauptet, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Jemand hat mal gesagt, ihr Christen, ihr seid doch alle naiv. Ihr habt doch alle eine Gehirnwäsche hinter euch. Da kann ich nur erwidern, ja, das stimmt genau und das mit voller Absicht. Das war das Beste, was uns jemals passieren konnte. Denn in dem Augenblick, in dem wir Christus im Glauben aufnehmen, beginnt der Heilige Geist in uns zu wirken. Er leitet und erinnert uns, verändert und wirkt durch uns. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft, die selig macht alle, die daran glauben. Es war erst kürzlich, Ende letzten Jahres, ein paar Tage vor Weihnachten. Meine Frau lief durchs Haus und dekorierte alles für das bevorstehende Fest. Dabei hörte sie über kleine Kopfhörerstöpsel Musik von ihrem Handy. Bereits seit Stunden sang sie diese, wie es ihre Gewohnheit ist, mehr oder weniger laut im Haus mit. Irgendwann kam ich zu ihr und sie übersetzte mir spontan den Text ihrer Musik. Das ist sogenannter J-Pop oder Enka, eine Bezeichnung für japanische Schlager. Sie stellte sich direkt vor mich hin. Und wie aus dem Nichts sagte sie mir, ich konnte die Musik ja nicht hören, mit einem sanften Lächeln im Gesicht, ich habe mein Leben für dich gegeben. Und ging dann weiter fröhlich singend ihrer Beschäftigung nach. Mich aber traf es wie ein Blitz, wie eine Botschaft Jesu an mich. Ich hatte den Eindruck, Jesus spricht in diesem Augenblick direkt durch meine Frau zu mir. Ganz persönlich. Ich kann mir sonst nicht erklären, warum es mich so wie ein Elektroschlag traf und ich mich regelrecht am Tisch festhalten musste. Mir wurde erneut ins Bewusstsein gerufen. Er, Christus, hat sein Leben für uns gegeben, für jeden Einzelnen von uns. Man könnte auch sagen, ganz persönlich, nur für dich und für mich. Er hat das Wertvollste gegeben, was wir als Menschen besitzen. Ein Leben in seiner ganzen Tiefe. Wie in einem Zeitraffer wurde mir klar, wie ungeheuer wertvoll dieses Opfer für uns ist. Jesu Anliegen ist es, dieses Geschenk zu wertschätzen, ihm zu vertrauen, ihm, der alles gab, damit wir leben können und ein Leben in Ewigkeit haben. Und umgekehrt, ein solches Geschenk etwa abzuweisen oder gering zu schätzen, ist doch im Grunde die größte Torheit und auch Beleidigung, die man sich nur vorstellen kann. All das wurde mir erneut in Erinnerung gerufen und ein weiteres Mal schlagartig bewusst. So sind es vielleicht gerade diese kleinen, ganz persönlichen Erfahrungen, die, wenn man sie weitergibt, zeigen, dass Glaube und Vertrauen lebendige und alltagstaugliche Erfahrungen sind. Vertrauen auf Christus ist nichts Theoretisches, nichts Abstraktes. Vertrauen, es ist das Leben. Nun ist es wohl allseits bekannt, dass ältere Menschen auch mal recht gern über Krankheiten, vorzugsweise über ihre eigenen, sprechen. Nach Ansicht meiner Frau übrigens auch eine Eigenschaft von mir. Also das Erste, das Älterwerden, ist sie inzwischen ja bereit zu tolerieren. Das Zweite hingegen, das Reden über Krankheiten, empfindet sie dann wohl eher als überflüssig und ist der Meinung, ich sollte diesmal lieber nicht übertreiben. Trotzdem möchte ich es wagen und ich hoffe, ich langweile euch nicht so sehr, auf ein kleines Ereignis zu sprechen zu kommen, das mir vor ein paar Tagen zustieß. Also ich wachte nachts auf. Ich kannte das schon, diese Herzrhythmusstörung, obwohl ich regelmäßig Medikamente nehme, kommen sie doch immer wieder. Und jedes Mal denke ich dann, oh, vielleicht ist es jetzt soweit. Aber wohin geht die Reise dann und was kann ich mitnehmen? Mir ist klar, ich werde alles zurücklassen müssen. Eigentlich kann ich gar nichts mitnehmen. Mehreren Menschen habe ich in letzter Zeit die Hand gehalten, als sie gestorben sind. Und ich musste diese Hand, ihre Hand, dann letztlich doch loslassen. Aber wenn ich dann vor ihm, vor Jesus stehe, was soll ich ihm dann sagen? Wenn er mich fragt, was hast du da unten eigentlich die ganze Zeit gemacht? Und wenn meine sogenannten guten Taten aufgewogen würden mit dem, was ich im Leben vergeigt habe, nur ich bin mir wirklich nicht sicher, in welche Richtung das Pendel der Waage ausschlagen würde. Also, wenn alles vergeht, dann ist da vielleicht doch noch was. Ja, da ist noch was. Mir wurde klar, wie unendlich wertvoll das ist. Es sind dies die Zusagen, die Gott uns gemacht hat. Auf die kann ich mich berufen. Auf die kann ich mich verlassen. Und ich fing an zu beten, Herr, ich komme mit leeren Händen. Alles, was ich habe, sind deine Versprechen. Deine Zusagen sind alles, was ich habe. Und auf die berufe ich mich, auf dein Wort. Ich war selbst überrascht, aber mein Herz fing wie auf Knopfdruck mit einmal wieder regelmäßig an zu schlagen. Ich kam zur Ruhe und konnte einschlafen. So schäme ich mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft, die da selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst, aber auch die Griechen. Und ich füge hinzu, dass dies für alle Menschen gilt, für alle Zeiten. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen.